Zum Protest gegen Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin kamen am Montag etwa 8000 Menschen. Durchaus beachtlich, aber die Organisatoren hatten mit viel mehr gerechnet. Jetzt erhebt der Veranstalter schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Wurde die Anreise von Teilnehmern gezielt behindert? Was genau geschehen sein soll, erfahren Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung Empörung über Wikipedia, wie das angeblich freie Lexikon kritische Ärzte als Straftäter darstellt. Und Brandenburgs AfD-Fraktionschef Christoph Berndt rechnet mit dem Geheimdienst ab. Er sagt, der Verfassungsschutz ist ein regelrechter Beißteufel. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zu den Protesten gegen Friedrich Merz kommen wir gleich im Schwerpunkt des Tages. Aber zunächst die wichtigsten Meldungen vom Montag. Vor genau 100 Tagen griffen die USA und Israel den Iran an. Die Folge: bis heute ist die Straße von Hormus gesperrt. Der Ölpreis bleibt hoch. Nun droht der Konflikt erneut zu eskalieren. Seit dem Morgen beschießen sich Israel und der Iran wieder gegenseitig mit Raketen. Auf beiden Seiten wurden mehrere Angriffswellen gemeldet. Die israelische Armee veröffentlichte dazu diese Grafik. Sie soll zeigen, dass sich die Angriffe vor allem gegen Stellungen der iranischen Luftabwehr richteten. Beobachter sehen darin einen möglichen Hinweis auf weitere groß angelegte Operationen. Denn vor größeren Luftangriffen wird häufig zunächst versucht, die gegnerische Luftabwehr auszuschalten. Unklar bleibt unterdessen die Rolle der Vereinigten Staaten. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, Washington trage die Verantwortung für die jüngste Eskalation. Es sei offensichtlich, dass Israel nicht ohne Absprache und Koordination mit den USA handeln würde. Westliche Medien zeichnen dagegen ein anderes Bild. Sie berichten, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe sich über Forderungen von US-Präsident Donald Trump hinweggesetzt, den Iran nicht anzugreifen. Trump selbst rief auf seiner Plattform Truth Social beide Seiten dazu auf, die Angriffe einzustellen. Zu berichten über einen möglichen Konflikt mit Netanyahu äußerte er sich jedoch nicht. Gleich mehrfach sorgten bei den Wahlen am Wochenende deutliche Unterschiede zwischen Urnen- und Briefwahl für Diskussionen. Bei der Oberbürgermeisterwahl im sächsischen Aue-Bad Schlema gewann der CDU-Kandidat Markus Hoffmann mit 52,7%. Er setzte sich damit gegen Stefan Hartung von den Freien Sachsen durch, der 47,3% erreichte. Auffällig, bei den Urnenstimmen lag Hartung vorn. Er gewann die Mehrheit der 13 Wahllokale. Erst mit der Auszählung der Briefwahlstimmen drehte sich das Ergebnis. Dort erhielt Hoffmann rund 2/3 der Stimmen. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich bei der ersten Runde der Landratswahl im brandenburgischen Ostprignitz-Ruppin. Hier zeigt sogar die offizielle Grafik des Landkreises, der AfD-Kandidat Thorsten Arndt kam bei den Urnenwahlen auf mehr als 34%, bei den Briefwählern jedoch nur auf rund 17%. Beim SPD-Kandidaten Ralf Reinhardt zeigt sich das umgekehrte Bild. Er erreichte rund 32% der Urnenstimmen, aber etwa 42% der Briefwahlstimmen. Auch bei der Landratswahl im Saalekreis in Sachsen-Anhalt gab es Auffälligkeiten. Dort setzte sich der AfD-Kandidat Uwe Arendt mit 43,3% gegen den CDU-Bewerber Sven Tschekala durch, der auf 36,7% kam. Die Kreisverwaltung veröffentlichte allerdings keine getrennten Zahlen zu Urnen- und Briefwahlstimmen. Die Skandale rund um die Wahl des neuen ORF-Generaldirektors am Donnerstag spitzen sich zu. Nun griff ORF-Moderator Armin Wolf die Bewerberin Eva Schütz, Herausgeberin des Online-Mediums Express, öffentlich in sozialen Medien an. Wörtlich schrieb Wolf, der stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrats ist offenbar der Meinung, dass die Herausgeberin einer rechten rassistischen Fake-News-Schleuder, die praktisch täglich den ORF diffamiert und Millionenverluste produziert, als ORF-Generaldirektorin geeignet ist. Es macht mich ratlos. Scharfe Kritik an Wolf kam unterdessen von FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Auch ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler reagierte. Er zeigte den Vorfall bei der interimistischen Generaldirektorin Ingrid Thornherr als möglichen Verstoß gegen den ORF-Ethikkodex an. Thornherr prüft die Angelegenheit derzeit. Hintergrund ist eine Regelung des ORF-Ethikkodex. Demnach dürfen öffentliche Äußerungen von ORF-Mitarbeitern keine Zweifel an der Objektivität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des Senders aufkommen lassen. Der ZIP-Anchorman Armin Wolf stand bereits mehrfach wegen parteiischer Aussagen in sozialen Medien in der Kritik. In der Bundesregierung liegen die Nerven offenbar zunehmend blank. Die Nervosität äußert sich immer häufiger in scharfen Angriffen auf die Opposition und auf Andersdenkende. Erst vor wenigen Tagen sorgte die SPD-Vorsitzende Bärbel Baas für Schlagzeilen. Sie warf Kritikern der Migrationspolitik vor, für ein Einheitsbraun zu stehen. Am Wochenende legte nun auch Bundeskanzler Friedrich Merz nach. Auf dem Landesparteitag der CDU in Mecklenburg-Vorpommern zog er einen Vergleich, den Kritiker als Gleichsetzung der AfD mit der NSDAP verstehen.
Und da ist, um es mal im Bild zu sagen, sozusagen auf der anderen Straßenseite eine Partei, die in der Tradition des schlimmsten Unrechts unseres Landes steht, den es in der Geschichte jemals gegeben hat. Eine Partei, die nicht nur in die Zeit vor Helmut Kohl und vor Konrad Adenauer zurück will. Eine Partei, die alles in Frage stellt, was unser Land groß und erfolgreich gemacht hat.
Der Rechtsanwalt Markus Heinz hat nach eigenen Angaben inzwischen Strafanzeige gegen Merz erstattet. Der Vorwurf lautet auf Verharmlosung des nationalsozialistischen Völkermords. Bereits in der vergangenen Woche war Merz wegen eines anderen Vorgangs in die Kritik geraten. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hatte einen Strafbefehl über 30 Tagessätze, also etwa einen Monatslohn, gegen einen Bürger verhängt, der den Kanzler im Internet als Lügenfritz bezeichnet hatte. Merz selbst hatte zwar keine Strafanzeige gestellt, die Geldstrafe kritisierte er jedoch auch nicht. Am Sonntag kam es deshalb vor dem Bundestag in Berlin zu einer Protestaktion. Aktivisten der Identitären Bewegung entrollten vor dem Parlament ein Banner mit der Aufschrift Lügenfritz. Die Polizei stellte die Personalien der Beteiligten fest. Am Montag gingen dann im Berliner Regierungsviertel mehrere tausend Menschen auf die Straße. Sie forderten unter anderem den Rücktritt der Bundesregierung, einschließlich von Bundeskanzler Friedrich Merz. Organisiert wurde die Demonstration vom Bündnis Projekt Million, das zu bundesweiten Sternfahrten nach Berlin aufgerufen hatte. Nach Angaben des Auf1-Reporters vor Ort kamen rund 8000 Menschen in Berlin zusammen. Eine durchaus beachtliche Zahl, wenn auch weit entfernt von einer Million. Organisator Marcel Baldauf macht dafür gegenüber Auf1 auch das Vorgehen der Behörden verantwortlich.
Aktuell haben wir halt die Probleme, dass immer noch Busse feststecken, ein Konvoi steckt noch fest. Der steht in Tlaimalcho, da fehlt die Polizei zur Übergabe. Die haben den Konvoi da festgesetzt, die Übergabepolizei fehlt zum Weiterfahren. Und ja, die stehen dann halt dort, nochmal 50 Autos und dann fehlen nochmals 9 Busse aktuell.
Zugleich erklärte Baldauf, die jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung hätten für ihn sprichwörtlich das Fass zum Überlaufen gebracht.
Für mich war der Punkt erreicht mit der neuen Gesundheitsreform. Ich habe zu mir gesagt, okay, du musst jetzt was machen und wenn du da alleine nach Berlin fährst, aber ich kann irgendwann mal von mir sagen, pass auf Marcel, du bist dahin gefahren, du hast was gemacht. Und auch wenn es nichts bringt, aber wir zeigen heute Flagge, wir versuchen etwas.
Das vollständige Interview mit Marcel Baldauf sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Die etablierten Medien ignorierten die Proteste weitgehend. Auf1 berichtet hingegen auch über regierungskritische Demonstrationen. Um Reporter zu Veranstaltungen wie dieser nach Berlin zu entsenden, sind wir auf die Unterstützung unserer Zuschauer angewiesen. Wie Sie unabhängige Berichterstattung ermöglichen können, erfahren Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. In Berlin hat offenbar eine sogenannte non-binäre Person Steine auf den Verkehr der Stadtautobahn geworfen. Nach einem Bericht der Zeitung BZ soll der oder die Tatverdächtige zwar zunächst festgenommen, dann aber wieder freigelassen worden sein, weil das Geschlecht nicht eindeutig festgestellt werden konnte. Die Polizei bestätigte bislang lediglich den Vorfall selbst. In ihrer Mitteilung sprach sie wörtlich von einer 73-jährigen Person, die im Verdacht stehe, Steine von einer Brücke auf die Fahrbahn geworfen zu haben. Außerdem soll die tatverdächtige Person nach Angaben der Polizei einen Zeugen mit einem Stein bedroht haben. Auch hier verwendeten die Beamten ausschließlich die Bezeichnung tatverdächtige Person. Nicht nur Bundesgesundheitsministerin Nina Waken stellt seit der Corona-Zeit verfolgte Ärzte als Betrüger dar. Bis vor kurzem wurde auch die Ärztin Dr. Bianca Witschel auf Wikipedia wörtlich als Straftäterin bezeichnet. Die Medizinerin war wegen des Ausstellens von Maskenattesten zu 2 Jahren und 8 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Sie befindet sich weiterhin in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz. Nach Protesten einiger Nutzer wurde inzwischen offenbar der gesamte Wikipedia-Eintrag zu Bianca Witschel gelöscht. Der Moderator und Filmemacher Markus Fiedler beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Wikipedia. Die Enzyklopädie sei anfälliger für Einflussnahme, als viele Nutzer vermuten. Gegenüber auf 1 erklärte er, was er mit der dunklen Seite der Wikipedia meint.
Es gibt keine helle Seite, das ist das Problem. Das Problem ist vielseitig. Die Wikipedia ist an vielen Stellen so getunt, dass, sagen wir mal, Manipulationen Tür und Tor geöffnet werden. Also ich gehe da inzwischen davon aus, dass es gewollt ist. Also die Wikipedia ist keine Enzyklopädie. Sie ist von Anfang an als Informationsmanipulationsinstrument gedacht gewesen.
Fiedler sieht darüber hinaus enge Verbindungen zwischen Politik und Wikipedia.
Es schreiben dort Leute, die regelmäßig in Parteien aktiv sind. Also wir haben Leute mit Sendungsbewusstsein und die sind in den sogenannten linken Parteien aktiv. Also das wären dann die Grünen, SPD und die Linke.
Über mögliche Verbindungen der Wikipedia zu Geheimdiensten spricht Markus Fiedler im vollständigen Interview exklusiv unter www.auf1.tv. In der Schweiz mehren sich die Forderungen nach einem Verbot der Antifa. Der Große Rat des Kantons Bern hat nun einen entsprechenden Vorstoß an den Bund mit 82-64 Stimmen angenommen. Betroffen wären laut Antrag linksextremistische Gruppierungen, die allgemein unter Bezeichnungen wie Antifa in der Öffentlichkeit auftreten. Der Entscheid sorgt für Aufsehen, denn Bern gilt als rot-grüne Hochburg. Das geplante Verbot richtet sich ausdrücklich nicht gegen eine antifaschistische Gesinnung als solche, sondern gegen gewalttätigen Linksextremismus. Eingebracht wurde der Vorstoß von den SVP-Abgeordneten Thomas Fuchs und Sandra Schneider. Der Regierungsrat wird das Anliegen nun an den Bund weiterleiten. Der Bundesrat, also die Schweizer Regierung, hatte allerdings erst vor kurzem bei einem ähnlichen Vorstoß erklärt, ein Antifa-Verbot sei rechtlich nicht umsetzbar. Weitere Verbotsbemühungen wurden deshalb zunächst nicht verfolgt. Wie dieser Vorstoß einzuordnen ist und welche Chancen er tatsächlich hat, erklärt auf 1-Korrespondent Stefan Töni in seinem Kommentar.
Gewalttätiger Linksextremismus ist europaweit ein bekanntes Phänomen. Auch in den USA wurde die Antifa-Organisation von Präsident Trump im September 25 durch eine Executive Order als inländische Terrororganisation eingestuft, jedoch nicht verboten. Der Grund dafür sind rechtliche Hürden bei der Durchsetzung sowie eine fehlende Definition der Antifa-Organisation, die koordiniert und gezielt politische Gewalt und Terror ausüben würde. In der Realität ist diese fehlende juristische Greifbarkeit jedoch ganz real. Die Hammerbande um Lina Engel und Johann Guntermann griff gezielt und planmäßig europaweit politische Gegner und Leute an, von denen sie es dachten, mit Hämmer und Pfeffergas und übten schlimmste Gewalt aus. Und auch an Tagen wie am 1. Mai oder bei Antifa-Ansammlungen gehört planmäßige und mobartige Gewalteskalation gegen Polizisten und politische Gegner dazu. Nicht zuletzt gibt es online zahllose Antifa-Foren und Internetseiten, die gezielt Personen und politische Gegner in Frage stellen, mit dem Ziel, die Existenzen der Zielperson zu vernichten. Ein wichtiger Auslöser für den Berner Vorstoß für ein Antifa-Verbot war eine Gaza-Demo vom vergangenen Oktober, bei welcher 18 Polizisten verletzt wurden. Das Bewusstsein, dass gegen politisch linke Gewalt vorgegangen werden müsst, ist offensichtlich vorhanden, auch in der Schweiz. Es scheitert nun lediglich an einer rechtlichen Umsetzung. Obwohl es zutrifft, dass es keine Gesamtorganisation mit dem Namen Antifa gibt, bedeutet das jedoch keinesfalls, dass ein Verbot der gewalttätigen und organisierten Strukturen nicht möglich wären. Der Islamische Staat wurde auch verboten und gegen IS-Sympathisanten kann vorgegangen werden, obwohl er auch seit der militärischen Niederlage in Syrien dezentral und unorganisiert operiert. Denkbare und effektive Maßnahmen für ein Antifa-Verbot wären ebenso Verbote von Antifa-Codes und Symbolen, ein Stopp von Fördergeldern für Antifa-Strukturen, wie beispielsweise die Berner Reitschule, und ein Verbot von derartigem Propagandamaterial und Antifa-Netzseiten im Internet. Der gezielte linksextreme Terror ist real und treibt auch in der Schweiz ein Unwesen. Um dagegen vorzugehen, fehlt es aber wohl trotz des Vorstoßes derzeit noch am politischen Willen zur Durchsetzung und nicht an rechtlichen Definitionen oder Möglichkeiten. Sollte die Antifa weiterhin politische Narrenfreiheit genießen, ist es jedenfalls nur eine Frage der Zeit, bis der linksextreme Terror erneut zu verletzten Polizisten und zu Attacken auf andersdenkende Bürger führen wird.
Jedes Frühjahr legen die Verfassungsschutzämter ihre Jahresberichte vor. Darin findet sich die offizielle Sicht des Staates auf politische Opposition und vermeintliche Extremisten. Für viele etablierte Medien und zahlreiche NGOs dienen die Berichte als Leitlinie für ihre Berichterstattung. Am Freitag stellte auch der brandenburgische Verfassungsschutz seinen neuen Jahresbericht vor. Über die Rolle des Inlandsgeheimdienstes, den Umgang mit der AfD und die politische Bedeutung des Berichts sprach auf 1-Reporter Roy Grassmann mit dem Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, Christoph Berndt.
Ja, hier haben wir den Fraktionsvorsitzenden der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Christoph Berndt. Heute haben Sie hier bei der Pressekonferenz den Landesverfassungsschutzbericht für 2025 in Brandenburg vorgestellt. Wie bewerten Sie denn diesen Bericht?
Naja, der Bericht zeigt einmal mehr, dass der Verfassungsschutz der Beißteufel der Altparteien gegen die AfD ist. Also der größte Teil dieses Berichtes beschäftigt sich mit dem sogenannten Rechtsextremismus. Und da wird die AfD einfach unterschiedslos zugeordnet. Alle AfD-Mitglieder hier, muss man sich mal angucken, alle 3600 AfD-Mitglieder in Brandenburg werden dem Rechtsextremismus zugeordnet. Das ist völlig irre. Da wird überhaupt keine Prüfung der individuellen Äußerungen oder Handlungen vorgenommen. Das ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das, was der Verfassungsschutz uns unterstellt, macht er selber.
Das heißt, wenn man mehrere Leute, die in der AfD eine Mitgliedschaft innehaben, dann als rechtsextremistisch deklariert, dann steigt natürlich auch die Zahl der sogenannten Rechtsextremisten.
Genau, so schafft man eine Bedrohung, die in Wirklichkeit gar nicht da ist. Also jeder weiß, dass die AfD keine Bedrohung für die innere Sicherheit, für die Demokratie in Deutschland und in Brandenburg ist, sondern im Gegenteil, wir beleben die Demokratie und die wahren Bedrohungen liegen ganz anderswo. Das weiß meiner Ansicht nach auch der Verfassungsschutz, aber er hat einen anderen Auftrag. Er soll gegen die AfD vorgehen. Und das will ich noch gerne ergänzen. Warum das so ist, das ist uns ja auch klar geworden, nicht zuletzt durch das, was Bärbel Baas, SPD-Vorsitzende und Bundesministerin, gesagt hat, die nämlich das Deutsche als Einheitsbraun diffamiert hat und den Wunsch geäußert hat, das durch forcierte Vielfalt, also durch Zuwanderung, aufzumischen. Also das heißt, wir haben es hier in Deutschland mit Parteien, SPD, CDU, Linken, Grünen zu tun, die das Deutsche verachten und die eine Politik gegen die Deutschen machen. Und weil die AfD die Partei der Deutschen ist und die AfD sagt, Deutschland ist das Land der Deutschen, das soll es auch bleiben. Deswegen werden wir beobachtet, nicht weil wir Extremisten wären.
Hat sich denn die Arbeit seit 2019, wenn Sie jetzt rückblicken, geändert? Also ist die noch politisierter, als sie früher schon war?
Ja, die hat sich genau 2019 nach der Landtagswahl geändert. Da ist nämlich der damalige Verfassungsschutzchef Frank Nürnberger entlassen worden vom neuen Innenminister Michael Stübgen, der von der CDU kam. Der Vorgänger war in der SPD. Und dann wurde schlagartig die AfD und Zukunft Heimat und ich auch persönlich als Rechtsextremisten eingestuft. Das war ganz eindeutig politisch motiviert. Und das sehen wir bis heute.
Die AfD kritisiert ja die massenhaften Einbürgerungen. Es sind so ungefähr bundesweit mehrere hunderttausend. Ist das auch ein Grund dafür, weshalb der Verfassungsschutz sie besonders unter die Lupe nimmt?
Ja, denke ich schon. Also in Brandenburg sind es 4.581, glaube ich, gewesen im letzten Jahr. 22% mehr als 2024. Und die allermeisten, 98%, behalten den Pass des Landes, aus dem sie gekommen sind. Das heißt, die identifizieren sich überhaupt nicht mit dem Land, mit Deutschland. Und so, wir kritisieren das und wir sagen, mit diesen massenhaften Einbürgerungen, ich glaube deutschlandweit waren es fast 300.000, schafft sich die Regierung eben ein neues Staatsvolk. Also ist auch Ausdruck der Geringschätzung des Bestehenden und des Wunsches, das Staatsvolk auszutauschen. Das kritisieren wir und deswegen werden wir vom Verfassungsschutz beobachtet und als Rechtsextremisten verteufelt. Völlig irre.
Vielleicht auch, weil man ja vom Volksaustausch spricht. Ist das vielleicht ein Grund, dass der Verfassungsschutz deshalb die Leute beobachtet, die klar sagen, dass dahinter eine Agenda steht?
Ja, das wird immer gesagt, ja, das ist eine Verschwörungstheorie und stimmt ja gar nicht. Aber ich meine, wie soll man denn sonst das, was Bärbel Baas gesagt hat, deuten als nicht den Plan, das Volk auszutauschen? Entschuldige bitte, also ich habe das nicht gesagt. Das hat Bärbel Baas gesagt und ich wüsste nicht, wie man das sonst deuten sollte, als mit dem Begriff Austausch.
Vielleicht noch mal eine andere Frage. Es betrifft jetzt weniger den Rechtsextremismus, sondern darüber hatte die Junge Welt auch einen Artikel verfasst. Es geht ja um die Anti-Wehrpflicht-Proteste, die ja auch hier in Potsdam stattgefunden haben. Diese Proteste werden jetzt allgemein als, ich sag mal, linksradikal gefremt. Ist das eine Stigmatisierung der Leute, die jetzt, sag ich mal, nicht dem linken Milieu angehören, die sich trotzdem gegen die Wehrpflicht stellen, weil sie Sorge haben, dass man diese Wehrpflicht eben ausnutzt, um gegen Russland irgendwann mal vielleicht zu marschieren?
Also ehrlich gesagt, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe mich mit den Hintergründen und mit den Organisatoren nicht weiter befasst. Natürlich ist Wehrpflicht ein Thema, was die Gesellschaft reizt. Darüber muss diskutiert werden. Ich persönlich bin ein Befürworter der Wehrpflicht, will ich gleich sagen. Aber ich halte es auch für richtig, dass man darüber diskutiert und dass diejenigen, die dagegen sind, sich auch öffentlich äußern können, ohne gleich verdammt zu werden oder in Verfassungsschutzberichten aufzutauchen.
Auf 1 spricht Themen an, die andere verschweigen. Unterstützen können Sie das mit einem Klick auf das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.